Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Basel mit den folgenden Themen. Mehr Freiraum, weniger Reglement, fordern 6 linksgrüne Jungpolitiker und kritisieren die Basler Regierung, sie mache zu wenig für alternative Jugendkultur. Eine Reaktion auf die Kritik vom Basler Regierungspräsident Guy Morin. Mehr erneuerbare Energie, weniger AKW. Für das Ziel marschiert der Martin Fosseler jetzt auf St. Petersburg. Und mehr Punkte für die Schweiz am Eurovision Song Contest. Das ist das Ziel von der Anna Rossinelli, die Basler Sängerin und ihre Band im Gespräch im zweiten Teil dieser Sendung. Das Wetter, mehr Wolken gibt es morgen, aber immer noch sommerliche Temperaturen. Am Mikrofon begrüßt sie Christoph Ratz. Mehr kulturellen und kreativen Freiraum in der Stadt, das haben 6 Basler Jungpolitikerinnen und Politiker von der SP, dem Grünen Bündnis, der JUSO und den Grünliberalen heute an einer Medienkonferenz gefordert. Sie haben dabei Bezug genommen auf die Besetzung vom alten Kinderspital von letzter Woche. Michel Scheidegger.
Die Besetzung vom alten Kinderspital hat kein von den 6 jungen Politikerinnen und Politikern gutheissen. Sibel Arslan, Miriam Balmer, der Raphael Guldimann, der Tobi Schäfer, Zara Wiss und Salome Hofer sind sich aber einig gewesen, dass die Besetzung etwas zeige. Nämlich das Bedürfnis nach mehr sogenannten zwischennutzigen und freien kulturellen Räumen. Was aber heisst eigentlich kultureller Freiraum? Das ist eine schwierige Frage, meint SP-Grossrätin Salome Hofer, weil es vermutlich so viele Definitionen wie Einwohner gäbe.
Ich erlebe, dass sehr viele junge Leute auch nur für sich, das ist so, nur für sich möchten einen Bandkeller haben. Oder dass es Leute gibt, die Ateliers suchen, wo sie ihre Kunst ausstellen können, wo sie ihre Kunst produzieren können. Es gibt Leute, die gerne Musik machen würden, die gerne würden einen Leseclub eröffnen und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn jemand Freiraum möchte und diesen Freiraum kriegt und noch hat, funktioniert es nicht, dann zieht er sich wieder zurück. Aber dass die Leute überhaupt diesen Raum bekommen, ich glaube, da muss die Stadt und da muss die Regierung handeln.
Und zu solchem Handeln aufgefordert hat der Grossrot die Regierung schon ein paar Mal. Das erste Mal zum Beispiel im 2002, also vor fast 10 Jahren, mit der Petition «Kultur statt jetzt», wo immerhin fast 15'000 Personen unterschrieben haben. Der Grossrat hat die Petition an die Regierung überwiesen und dort verstaubt sie. Genauso geht es 4 weitere Petitionen mit ähnlichem Inhalt. Ein Teil von der Schwierigkeit, um neuem so etwas wie ein NT-Areal aufzuziehen, ist der Platz. Das andere aber ist der bürokratische Aufwand, den es braucht, wenn man so ein Areal beleben will. Von der Bar bis zum Eisenblassig-Atelier braucht ja alles eine Bewilligung. Und diese Verfahren sind der Salome Hofer ein Dorn im Auge.
Wieso passiert da nichts in der Regierung, dass man die Bewilligungsverfahren vereinfacht, besser ermöglicht, dass man auch mal offen sich Gedanken darüber macht, was wollen wir überhaupt mit unserem öffentlichen Raum? Das weiss ich ehrlich gesagt auch nicht. Da habe ich noch keine Antwort gefunden. Wir haben schon in diversen Gesprächen das probiert und es heisst immer, ja, es sei schwierig und es ist halt, ja, man muss halt dann auch schauen und dann muss man irgendwie alle ins Boot holen und es gibt halt verschiedene Meinungen über kulturelle Freiräume und das finde ich sehr schade. Aber ich muss Ihnen ehrlich gesagt sagen, ich kann es nicht verstehen, wieso da bis jetzt noch keine Antworten auf dem Tisch liegen.
Dass so Freiräume nicht einfach nur ein kleines Grüppli interessiert, zeigt sich seit ein paar Jahren zum Beispiel auf dem NT-Areal, wo kurz vor dem Ende steht, aber massenweise Leute angezogen hat. Ein anderes Beispiel, so Salome Hofer, sind die Buvetten am Rhein. Ohne Initiativen von ein paar Kreativen gibt es die beliebten Treffpunkte nicht. Die 2 Beispiele zeigen aber auch, dass die Regierung nicht völlig vernagelt ist, wenn es um alternative Nutzungen von Räumen geht.
Nein, so ganz zu würde ich auch nicht sagen. Ich finde auch nicht, dass Hopfen und Malz verloren ist. Das ist sicher nicht so. Aber wenn Sie die Ente-Leute fragen, ich meine, die haben gekämpft und gekämpft und die finden das immer. Das ist, glaube ich, wirklich sehr anstrengend und man hat immer wieder hat man schauen, dass man das Gastronomiegesetz nicht irgendwie verletzt und dass man das Gesetz nicht verletzt und das Gesetz und Zell und jenes. Und es ist, glaube ich, schon sehr schwierig. Es braucht Durchhaltevermögen und ich glaube, das haben viele Leute nicht und das verstand ich absolut. Und ich glaube, da kann man Leuten mit tollen Ideen definitiv noch mehr entgegenkommen.
Bewilligungsverfahren sind eins, das andere ist der Raum. Der Stadtkanton hat keine Landreserve, das ist auch der Salome Hofer bewusst. Letztlich ging es aber um einen Grundsatzentscheid, der heissen muss, Wohnungen und Freiraum. Boden hat es dafür noch genug. Als möglicher Standort für ein kulturelles Experimentierfeld sagten die 6 jungen Politikerinnen und Politiker vom Hafenareal bis zum Wolf, von gewissen SBB-Gebieten bis zum Schlachthof, noch einige Brachfelder, die der Kanton sinnvoll nutzen könnte. Aber eins ist klar, auch wenn der Kanton Bewilligungsverfahren vereinfacht und allenfalls Gelände zur Verfügung stellt, die Initiative, um das Gelände zu beleben, muss von neuem anders gehen.
Der Beitrag von der Michelle Scheidegger. Die Basler Regierung nimmt die Forderung nach Freiraum also zu wenig ernst. Und das, auch wenn sie schon 5 Vorstösse zu dem Thema vom Grossen Rot überwiesen bekommen hat. Das die Vorwürfe von 6 linksgrünen jungen Politikerinnen und Politikern an die linksgrün dominierte Regierung. Am Telefon ist jetzt der Regierungspräsident von Basel-Stadt, der Guy Morin. Guy Morin, was sagen Sie zum Vorwurf, die Basler Regierung würde das Bedürfnis nach freien Räumen zu wenig ernst nehmen?
Guten Abend, Herr Ratz. Ich verstand ja die Unruhe von den Jugendlichen, die freie Räume verlangen, weil gerade das NT-Areal Ende dieses Jahr wirklich zu Ende geht, wie jede Zwischennutzung irgendwann einmal zu Ende geht. Und da verstand ich die Unruhe. Ich bin ja selber damals im AJZ gewesen, in der Stadtgärtnerei, dann später im Schlotterbeck. Und ich glaube, Basel-Stadt hat eine grosse und eine sehr lange Tradition von Zwischennutzungen. Denken Sie an das Wartegg, an das Bellareal, an das Stückierareal, an das Frauenspitalareal, an das Chalet-Mätli und jetzt endlich, wo wirklich das Areal ist, wo europaweit am längsten zwischengenutzt worden ist und am vielfältigsten. Und wir sind sehr offen in der Verwaltung und sind am Ersatzstandort suchen. Die Orte sind schon genannt worden, Hafenareal, Westgee, da geht ja nächstes Jahr Migol als letzter Hafen Arealnutzer weg und da sind wir in Verhandlungen mit dem Hafen. Aber wir sind angewiesen auf Unterstützung auch von privaten Eigentümern von Areal.
Sie haben jetzt viele alte Projekte bis zum Ende aufgezählt. Sie sagen, wo man dran ist, wenn man jetzt die 5 Vorstöße anschaut. Und Sie sagen, wir sind immer noch in Verhandlungen. Danach gibt das nicht gerade den Eindruck, als hätten die Forderungen nach Freiräumen grosse Priorität in der Regierung.
Doch, sie haben eine hohe Priorität. Viel ist auch gesehen. Ich erwähne Kuppel. Kuppel, da entstehen jetzt 12 Proberäume für Rockbands. Wir sind dran, auch für Theaterschaffende Proberäume anzuschauen. Vielleicht im alten Gebäude der Kaserne, wenn dann die Fachhochschule weggeht. Verständnis ist gross und wir haben in verwaltungsinternen Arbeitsgruppen eingesetzt, die auch Studien beauftragt hat, was kann noch hilfreich sein für die Jugendlichen und Kulturschaffenden, gerade im Bereich Bewilligungswesen. Auch hier haben wir mit der Verwaltungsreorganisation das Bewilligungswesen vereinfacht in
Sie
vielen,
sagen,
vielen Bereichen.
Da ist eine Studie, da ist eben gerade der Vorwurf, dass es zu kompliziert sei und dass in der Verwaltung keine klaren Ansprechpersonen da sind, die Bewilligungsverfahren sind zu aufwendig. Das ist ein alter Vorwurf und da ist jetzt eine Studie in Arbeit. Müsste man das nicht ein bisschen, hat man das nicht schon vorher können anpacken?
Nein, die Vorstöße sind ja letztes Jahr überwiesen worden und es hat sich ja auch letztes Jahr abzeichnet, dass NT abgelöst werden muss. Und wir haben wirklich eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 3 Studien in Auftrag gegeben, sind jetzt am Auswerten, müssen Verhandlungen führen mit privaten Arealeigentümerinnen und Eigentümern. Wenn es 3 Spitz betrifft, ist CMS-Eigentümer. Wenn es Hafenareal betrifft, sind Schweizer Hafen-Eigentümer. Da müssen wir die Verhandlungen führen. Und wir werden sehr rasch die Vorstöße beantworten. Und wir haben auch schon viel unternommen.
Guy Morin, gerade was CMS-Areal, was der Dreispitz angeht, hat ja CMS kürzlich signalisiert, dort ging es eigentlich nicht, Freiräume zu schaffen, weil ja eine Fabrik, die dann vielleicht zumacht oder eine Lagerhalle, gerade ein Nachfolgeprojekt dann kommt. Wo steht denn die Planung für die anderen Areale? Können Sie da ein bisschen konkreter noch werden, bis wann etwas könnte realisiert werden?
Sind wir einfach angewiesen auf Unterstützung von privaten Arealeigentümerinnen und Eigentümern, gerade Hafen. Da zeichnet sich aber ab, dass im Bereich vom Uferweg sich Zwischennutzung könnte geben. Aber das sind halt mit den Eigentümern langwierige Verhandlungen. Die müssen eine Offenheit bekunden, dass man das Areal für eine Zwischennutzung zur Verfügung stellt. Man muss Fristen miteinander anschauen, wie die Planung dann weitergeht für das Areal. Das ist nicht so einfach. Und wie gesagt, wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Wir sind im Gespräch. Ansprechpersonen sind bei mir im Departement in der Kantons- und Stadtentwicklung, aber auch andere Departement sind auch beteiligt. Immobilie Basel, wenn es staatseigene Areale geht oder Liegenschaften oder Bau- und Verkehrsdepartement. Aber die Abstimmung ist gemacht in der Verwaltung und wir sind unterwegs.
Der Guy Morin, Basler Regierungspräsident, zu den Vorwürfen, die Regierung nehme das Bedürfnis nach Freiräumen für Junge nicht ernst. Die kongolesischen Familien aus Laufen, die durch Bund ausschaffen wollen, sollen in der Schweiz bleiben können. Die Baselbieter Sicherheitsdirektorin Sabine Pegoraro beantragt beim Bundesamt für Migration eine humanitäre Lösung. Der Bund soll anerkennen, dass es hier um einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall geht. Die beiden 14- und 12 Jahre alten Töchter der Familie sind in Baselbiet geboren und aufgewachsen und auch hier in die Schule. Sie sind noch nie im Kongo gesehen. Der Entscheid liegt beim Bund. Der Martin Wagner, ehemaliger Verleger von der Basler Zeitung, drängt in die Politik. Er stellt sich bei der Baselbieter FDP als Kandidat für die Nationalratswahlen zur Verfügung. Das berichten die beiden Internetplattformen Online Reports und Allesheim Reloaded. Ob der Martin Wagner auf die Nationalratsliste der FDP kommt, wird morgen oben am Nominationsparteitag entschieden. Der Umweltaktivist Martin Fosseler ist wieder unterwegs. Heute Mittag um 12:30 ist er zu Basel auf der Pfalz gestartet. Das Mal marschiert er über 2500 Kilometer auf St. Petersburg. Sein Ziel, auf erneuerbare Energien aufmerksam machen. Der Michael Müller hat Martin Fosseler auf den ersten 2 Kilometer begleitet.
Startpunkt das Mal ist die Pfalz oben beim Basler Münster. Bei schönstem Wetter und angenehm warmen Temperaturen macht sich der Martin Fosseler im blauen T-Shirt, kurzen roten Hosen und einem Strohhut für seine fünfte sogenannte Sonnenwanderung parat. Rund 40 ältere Sympathisanten und Freunde scharen sich um ihn. Unter ihnen der Schriftsteller und Kabarettist Franz Hohler.
Es ist schön, dass er das mit dem Gedanken der Sonnenenergie verbindet, der letztlich ein Gedanke ist zu den einfachen Mitteln. Oder? Es ist die einfachste Mobilität, aber es wäre auch ohne Sonnenenergie ein schönes Unternehmen. Ich bin jemand, der selber gerne wandert und immer träumt davon, solche langen Wanderungen zu machen.
Sorgfältig montiert der Martin Fosseler 2 Traggurte und hängt sie mit ein paar Karabinerhöken an sein Wägeli, wo er seine Ausrüstung damit transportiert.
Ich habe einmal die Campingausrüstung, die ich dank dem Carix-Wägel nachziehen kann. Dann habe ich Kleider für alle Wetter. Dann habe ich Bücher zum Zeichnen und zum Schreiben. Und dann habe ich eine Kamera, Filmkamera und Fotokamera, um das auch wieder zu dokumentieren.
Gut 20 Kilo schleppt Martin Fosseler bis auf St. Petersburg hinter sich her. Die rund 2500 Kilometer Weg, die er in 66 Tagesetappen zu 40 bis 60 Kilometer bewältigen. Eine grosse Herausforderung für den mittlerweile 62-jährigen Umweltaktivist, der auf seinem Marsch gut 3 Paar Sandalen durchläuft. Warum tut er sich das an?
Weil es mich begeistert. Und ich finde, alle sollten für das Prioritätsziel, das wir haben, nämlich dass unsere Tierart Mensch artverträglich wird, sollten alles einsetzen. Und je mehr die Leute das einsetzen, was sie begeistert, desto wirksam sind sie auch.
Mit seinem Marsch via Dresden und die baltischen Staaten bis auf St. Petersburg schließe sich für ihn ein Kreis, erklärt Martin Fosseler beim Gang durch die Rittergasse.
Ich hatte in den 80er Jahren viel zu tun mit Leuten, Ärztinnen und Ärzten aus der Sowjetunion zur Verhütung des Atomkriegs. Und jetzt freue ich mich sehr, hier können die Freundschaften und auch meine Russischkenntnis aufzufrischen. Und zusätzlich im Osten ist die Energiewende noch ganz am Anfang. Und da wird ich einen kleinen Beitrag leisten, dass das dort auch vorwärts geht.
Einmal mehr macht sich der Martin Fosseler also auf eine Missionsreise. Eine Reise, die einen effizienteren Umgang mit Energien und die Wende hin zu erneuerbaren Energien predigt.
Wir haben das grösste Potenzial in der verschwendeten Energie. Wenn wir das runterfahren auf die optimale Nutzung, dann braucht es gar nicht mehr so viel zusätzliche Energie mit unserer Wasserkraft. Und dann hat es noch ganz viele Dächer auf Nutzbauten. Zum Beispiel die Sonnenanlage, die wir jetzt im Gundeldinger Feld letztes Jahr gemacht haben. Dort hat die Sonne 107 Jahre nur Dachpappen geheizt. Und jetzt liegen dort stille Kollektoren aus einem Material, das man aus Sand gewinnt, und produzieren Strom. Das ist so genial. Und das kann noch an ganz vielen Flächen stattfinden.
Der Martin Fosseler ist überzeugt, dass er mit seinen Aktionen mehr als nur mediales Interesse erzeugt. Er zählt auf einen nachhaltigen Effekt, gerade nach der Atomkatastrophe von Fukushima.
Haben wir schon den Naturstrom bestellt von unserem EW? Und das kann man mit geringem Aufpreis kann man rein ökologischen Strom bestellen. In Basel haben wir sowieso die super Situation, dass wir bereits 100% erneuerbare Energien haben. Dann haben wir Anlagen, haben wir unsere Häuser saniert. Tun wir so leben, auch im Reisen und im Transport und im Essen, dass es erdverträglich ist. Jetzt kommt es auf alle darauf an, ob das nachhaltig wird oder ob das nur wieder eine Reaktion ist auf eine grosse Katastrophe, die dann wieder abebbt.
Zeit und macht sich via St. Alban-Anlage auf der Weg Richtung Hartwald. Das gut doppelt so schnell wie während dem Interview, wo er extra nur halb so schnell gelaufen ist.
Sie hören das Regionaljournal Basel, 13 Minuten vor 6. Morgen gilt es ernst für die Baslerin Anna Rossinelli. Zusammen mit dem Bassist Georg Tillier und dem Gitarrist Manuel Meisel tritt sie im Halbfinale vom Eurovision Song Contest für die Schweiz auf und hofft auf den Einzug ins Finale. Ein gewaltiger Gump für die 24-jährige Sängerin. Als fast unbekannte Strassenmusikerin hat sie mit ihrem Trio die Schweizer Ausscheidung gewonnen, mit dem Stück «In Love for a While», das der Basler Musiker David Klein geschrieben hat. Die Spannung ist gross bei der Anna Rossinelli, die im Kleinbasel momentan in der WG von ihren beiden Bandmitgliedern lebt. Dort habe ich das Trio kurz vor ihrer Abreise auf Düsseldorf zum Gespräch getroffen. Anna Rossinelli, wie haben Sie das bis jetzt erlebt, die letzten 2-3 Monate? Das hat doch mächtig angezogen, das Interesse von allen möglichen Medien.
Also, es war natürlich sehr ungewohnt am Anfang, alles sehr neu. Und die ersten Interviews waren halt auch sehr ungewohnt. Jetzt ist man schon ein bisschen... Ich fühle mich schon ein bisschen als ein alter Hase. Nein, also das kann man jetzt noch nicht sagen, aber das ist jetzt sicher schon das 250. Interview, das ich jetzt glaube gegeben habe oder so. Also man wächst schon ein bisschen rein und kann sich dann irgendwie kürzer auch ein bisschen irgendwie ausdrucken und lernt doch einiges.
Georg Tillier, wie kommt man mit dem zurecht, mit dieser Situation, dass jetzt plötzlich die Medien einem die Wohnung einrennen?
Also ich sehe das eigentlich recht gleich, man gewöhnt sich so ein bisschen daran. Am Anfang ist es natürlich ungewohnt und auch ein bisschen, je nachdem weiss man dann gar nicht so genau, was ist jetzt eigentlich, was wollen die genau wissen. Aber wenn man sich mal daran gewöhnt, dann wird es ein bisschen Routine und es ist eigentlich auch noch lustig. Und dass jetzt bei uns daheim auch Leute kommen, das ist eigentlich, macht man jetzt gar nicht aus.
Manuel Meisel, es ist ja jetzt nicht nur so für die Nachbarn rundherum, dass man probt und dass da Musik tönt, sondern jetzt kommen eben auch noch Journalisten. Ist das noch eine zusätzliche Belastung für die Nachbarschaft oder hat es vorher schon gar keine gegeben?
Also wir haben sehr Glück mit unseren Nachbarn, vor allem was Spielen anbelangt. Vor allem die Frau, die oben an uns wohnt. Also wir können wirklich am 4 Uhr morgens heimkommen und noch Piano spielen, Gitarre spielen. Und ihr gefällt es sogar.
Welche Vorteile hat denn das überhaupt, wenn man so eng zusammenarbeitet und auch sogar zusammen wohnt? Sie wohnen ja jetzt an der Rosinelli auch zeitweise hier, obwohl sie eine eigene Wohnung haben. Welche Vorteile hat das eigentlich?
Ich merke, wenn wir nicht zusammen sind, dass dann halt, man telefoniert extrem viel, weil wieder irgendetwas Neues reinkommt oder man hat irgendwie noch eine Frage an den anderen. Und ich glaube, wenn man halt so nah beieinander ist, dann ergänzen sich halt einfach auch sehr viele Sachen von allein. Man ist gerade zusammen, man kann gerade zusammen Sachen erledigen, man muss nicht immer umtelefonieren. Und gerade musikalisch gesehen ist es natürlich auch super, weil es hat jemand eine Idee und die kann man dann auch wirklich gerade zusammen umsetzen. Also oft, wenn man gerade so da ist und irgendwie noch zusammen zu Nacht kocht und so und der eine dann am Piano ist, dann entstehen manchmal andere Sachen, wie wenn man dann so abmacht, so jetzt schreibt man ein Lied. Also ich glaube, manchmal so aus dieser Ungezwungenheit entstehen manchmal fast die schöneren Sachen, wie wenn man so gezwungen probiert, irgendetwas zu entstehen zu lassen.
Am 10. Mai geht es los, dann fahren sie direkt nach Düsseldorf zum Eurovision Song Contest und so oben ist der Auftritt. Irgendwann habe ich mal gelesen, sie würden sich gerne auf der Strasse dort einspielen und einsingen.
Also wir wissen noch nicht, ob das überhaupt geht. Also rein von den Massnahmen dort, weil du musst ja eigentlich immer mit einem Land auch schauen, ob man das überhaupt darf. Vom Reglement her und so. In Basel ist das sehr toll, aber eben in Zürich sieht es zum Beispiel schon wieder anders aus und ich weiß nicht, wie es in Düsseldorf aussieht. Wir würden es, glaube ich, sehr gerne, würden wir in Düsseldorf auch Ständchen machen oder so.
Also das Programm ist dicht, aber es wird sicher noch zulassen, dass wir irgendwie ein-, zweimal auf die Strasse gehen. Und wenn das irgendwie möglich ist, dann machen wir das, glaube ich, schon recht gerne. Ich glaube, das würde noch gut rüberkommen.
Wie fest steigt die Spannung jetzt da?
Ja, die steigt natürlich schon irgendwie mit jedem Tag. Vor allem, wir sind ja jetzt recht lange schon damit beschäftigt und es war immer irgendwie in ferner Zukunft gewesen. Und jetzt plötzlich, vor ein paar Tagen eigentlich, bin ich irgendwie mal aufgewacht und habe gedacht, jetzt ist es dann eigentlich so weit. Und mit jedem Tag kommt es natürlich noch und jetzt sind es irgendwie noch zwei Tage oder so, bis wir abreisen. Doch, das ist schon, da habe ich auch angespannte Momente dabei.
Haben Sie schon geträumt davon?
Ich habe geträumt davon, ja.
Wie sind die Träume gesehen?
Ja, das sage ich lieber nicht. Nein, ich habe zweimal davon geträumt. Einmal habe ich davon geträumt, wir scheiden aus, was ich nicht hoffe. Und das zweite Mal sind wir im Finale gekommen. Und dann hat der Traum aufgehört.
Bis jetzt sind Sie Auftritt gewohnt auf der Strasse von 20, 30 Leuten. Wenn man jetzt an den Eurovision Song Contest denkt, danach fallen einem immer zuerst die 160 Millionen ein, die da so rumschweben, die vor dem Fernsehbildschirm sitzen. Es ist aber ja noch etwas anderes. Sie sind ja in einer grossen Halle. Sie treten vor etwa 30'000 Leuten live auf. Denn das ist so quasi wie in ein Stadionkonzert reingeworfen werden, ins kalte Wasser. Wie ist das für Sie?
Also ich finde es geil. Ich freue mich mega. Also ich glaube, das ist etwas, was jeder Musiker mal erleben will. Ich freue mich mega und ich finde es mega schade, dass es eigentlich nur 3 Minuten sind. Also weil das ist halt, das finde ich eigentlich das Härteste an allem, dass du wirklich in diesen 3 Minuten musst überzeugen. Und das also, ja, es ist halt wahnsinnig viel Gewicht auf die 3 Minuten und ich hoffe einfach nicht, dass es dann nachher so ist, dass man irgendwie denkt, oh, hat man doch dort noch und oh, das ist nicht gut und also, dass man sich auch selber nicht so verrückt macht und irgendwie auch dann zufrieden ist mit dem Auftritt selber. Aber ich freue mich jetzt eigentlich sehr darauf, dort auch zu spielen und zu singen. Also klar werde ich extrem nervös sein. Also das ist, ich glaube, ich werde noch nie so nervös sein in meinem ganzen Leben von keinem Auftritt wahrscheinlich, weil es hängt halt alles von dem ab irgendwie. Oder es scheint so, als ob alles von dem abhängt irgendwie.
Was haben Sie für eine Strategie, um die Nervosität so abzuholen, dass es noch auf die Kreativität positiv wirkt, dann auf der Bühne?
Also eine Strategie habe ich keine in dem Sinn. Ich vertraue jetzt einfach auf alle anderen Auftritte, wo ich nervös bin. Aber wenn ich dann auf der Bühne stand und so der erste Ton oder die ersten zwei Töne mal gesungen habe, dann fühle ich mich eigentlich meistens schon wohl und bin dann mehr bei mir auch und mit dem Publikum. Also da vertraue ich jetzt einfach auf mich selber, weil jetzt sind ja auch vorher schon grosse Auftritte gewesen. Also sind ja auch schon Millionen Auftritte jetzt eigentlich gewesen und die sind jetzt eigentlich auch gut gelaufen. Und da vertraue ich jetzt einfach so drauf, dass das auch gut kommt. Und ich denke, 160 Millionen ist für mich halt mehr, aber irgendwie eine Zahl. Man ist halt schon eher aufgeregt von dieser Halle. Und klar weiss man, es schauen noch ganz viel am Fernsehen zu. Aber es ist mehr wie eine Zahl, die man so weiss, aber die man sich gar nicht wirklich vorstellen kann.
Sie singen dort ein Lied, das Sie mittlerweile schon x-mal gesungen haben, in Love for a While, das Stück, das eben David Klein komponiert und geschrieben hat. Können Sie das überhaupt noch hören?
Ja, doch. Also klar gibt es Momente, wenn man es dann irgendwie wirklich 20 Mal am Tag gesungen hat oder so, wo du dann denkst, ah, das muss ich jetzt nicht noch daheim auch noch hören. Aber ich finde das Lied immer noch cool und ich glaube, das ist auch wichtig. Also das haben wir uns auch wirklich vorgenommen, wir wollen freundschaftlich mit dem Lied bleiben sozusagen, dass man es auch wieder mit dieser Frische kann überbringen kann. Weil ich denke, wenn ich jetzt eine extreme Abneigung hätte gegen das Lied, dann kann man es auch nicht so gut. Dann spielt man ja fast wieder etwas dann auf der Bühne und ich glaube, das ist nicht gut. Also ich möchte das schon eigentlich mit dieser Frische und ich probiere das aber generell bei Liedern. Das ist eh eine ständige Herausforderung für Musiker, weil wenn du irgendwann einen Hit schreibst, dann ist der in die brennt irgendwie. Also ich glaube, ja, du musst den immer wieder spielen und die Leute werden den auch irgendwie immer wieder hören, an jedem Konzert über viele Jahre hinweg. Und ich glaube, das ist generell eine Herausforderung für Musiker allgemein, glaube ich. Einfach, dass man Songs irgendwie noch lieb hat, so.
Wie geht es Ihnen beiden? Haben Sie den Song auch noch lieb?
Ja, yeah, also ich habe ihn auf jeden Fall noch lieb. Es geht mir ähnlich. Es gibt auch Momente, zum Beispiel, wo wir den Videoclip gemacht haben, da haben wir es wirklich ziemlich oft gespielt und gelost. Und dann ist es oben einmal gut. Dann muss man es nicht irgendwie, dann läuft es einem noch nach, oder? Dann muss man es nicht nochmal spielen oder nochmal hören. Aber trotzdem, immer wieder von Neuem, wie spiele ich es wieder gerne. Und man, eben wie gesagt, man kann es dann auch bisschen mit einer bisschen anderen Nuance spielen, wenn wir es wirklich live performen oder mal aus einem anderen Aspekt betrachten, die ganze Sache. Und dann ist es immer wieder frisch und neu, ehrlich.
Sie haben bis jetzt vor allem Strassenmusik gemacht, nach dem Eurovision Song Contest und schon ein Auftritt im Parterre. Ist das der Traum, nachher können, professionell voll in die Musik einzusteigen?
Also es ist, glaube ich, schon immer unser Traum gewesen. Also wir würden natürlich sehr gerne von der Musik leben können. Im Moment klappt es jetzt gerade so. Wir geben auch nicht so viel Geld aus, weil wir eigentlich immer unterwegs sind. Also ich glaube, das ist schon der Traum von uns. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch nicht so, dass wir das jetzt verstiften, irgendwie wenn. Also wir lassen es offen irgendwie und ich glaube, man kann das auch nicht steuern, wie das dann kommt. Aber wir sind einfach sehr offen, dass wir möglichst viele Konzerte spielen wollen, möglichst viele Sachen, verschiedene machen wollen. Und klar ist es ein Traum, von dem können zu leben. Aber da werden wir dann sehen, wie das dann weitergeht. Und ich glaube, wir haben auch nicht Angst, wieder in das alte Leben zurückzugehen, dass wir wieder halt arbeiten gehen, wie es vorher auch schon war. Also ich glaube, das ist auch noch gut, wenn man nicht so Angst hat davor, dann ist man umso freudiger, wenn es dann irgendwie klappt und wenn man dann irgendwie dann doch von dem leben kann.
Anna Rossinelli, glauben Sie daran, dass Sie ins Finale kommen?
Ich glaube daran, ja. Also ich wünsche mir es und ich finde, wenn man sich eigentlich so etwas wünscht, muss man eigentlich daran glauben. Also ich finde, wir haben die Qualitäten absolut dazu, um ins Finale zu kommen. Und, aber das ist natürlich, das sind natürlich andere Mächte, die da dann schauen. Also da kann ich auch nicht mehr so viel mitbestimmen, aber ich würde es mir natürlich wahnsinnig wünschen. Also für uns wäre es wahnsinnig toll. Es würde wie auch die Arbeit, die wir jetzt irgendwie reingesteckt haben, wie so belohnt werden auch. Und das wäre irgendwie auch ein gutes Gefühl, wieder zum Heimkommen.
Die Anna Rossinelli, der Georg Dillier und der Manuel Meisel im Gespräch, kurz vor der Abreise an Eurovision Song Contest in Düsseldorf. Der Halbfinal findet morgen oben also statt und Schweizer Fernsehen überträgt das Halbfinal. Der zweite Halbfinal ist dann am 12. Mai und ob sie es Und morgen entscheidet sich, ob Anna Rossinelli ins Finale kommt. Und wenn, dann wäre das natürlich am 14. Mai. Es ist jetzt bald 6:03, das Wichtigste aus der heutigen Obensendung vom Regionaljournal Basel kurz zusammengefasst. Mehr kulturellen Freiraum, mehr Möglichkeiten für Zwischennutzungen. Das fordern Basler Jungpolitikerinnen und Politiker aus Parteien von SP bis Grünliberale. Sie monieren, Vorstöße für mehr Zwischennutzungen wurden schon lange bei der Regierung verstauben. Der Basler Regierungspräsident Guy Morin von den Grünen widerspricht. Auf das Ende der Zwischennutzung auf dem NT-Areal hin sei die Regierung dran, neue Areale für kulturelle Freiräume zu suchen. Die kongolesische Familie aus Laufen, die der Bund eigentlich ausschaffen wollte, soll in der Schweiz bleiben können. Die Baselbieter Sicherheitsdirektorin Sabine Pegoraro beantragt beim Bundesamt für Migration jetzt eine Härtefalllösung. Die beiden 12 und 14 Jahre alten Töchter sind in Baselbiet geboren und aufgewachsen. Sie sollen hier dürfen bleiben und auch ihre Eltern, zumindest bis die Töchter volljährig sind. Der Martin Wagner, ehemaliger Verleger von der Basler Zeitung, drängt in die Politik. Er stellt sich bei der Baselbieter FDP als Kandidat für die Nationalratswahlen zur Verfügung. Das berichten die beiden Internetplattformen Online Reports und Alzheim Reloaded. Ob der Martin Wagner auf die Nationalratsliste der FDP kommt, wird morgen oben am Nominationsparteitag entschieden. Der Umweltaktivist Martin Fosseler ist wieder unterwegs. Heute Mittag ist er zu Basel von der Pfalz aus gestartet. Seine 5. Sonnenwanderung führt ihn jetzt auf St. Petersburg. Das sind rund 2500 Kilometer. Mit diesem Marsch will er für erneuerbare Energien werben und für den Ausstieg aus der Atomenergie. In St. Petersburg, wo er am 18. Juli ankam. Jetzt das Wetter mit Sabine Balmer von SF Meteo.
Trotz ein bisschen Geschlirk am Himmel bleibt es heute am Abend recht sonnig und mild. Nacht wird mehrheitlich klar, es kühlt auf etwa 10 Grad ab. Morgen erwartet uns einen freundlichen und warmen Tag. Es ist aber nicht mehr so sonnig, weil schon am Morgen dichte Wolkenfelder aufziehen, wo die Sonne häufig abdecken oder nur noch milchig durchlässt. Trotzdem steigen die Temperaturen in der Stadt auf rund 26 Grad an. Das Geltenkinde und das Langenbruck wird 25 Grad. Am Mittwoch ziehen schon gleich dicke Wolken auf, die stellenweise einen Regenguss oder ein Gewitter bringen. Es wird aber auch dann nicht überall nass. Die Temperaturen bleiben um die 24 Grad.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Im Internet finden Sie uns auf regionaljournal.ch. Neues aus der Region gibt es in unseren Sendungen von morgen das erste Mal am 6:30 am Morgen. Am Mikrofon in der letzten halben Stunde war Christoph Ratz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.